Herzlich willkommen zu Magic Future Money, dem Podcast zum gleichnamigen Schreib- und Ideenwettbewerb, in dem sich alles um mögliche und unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft dreht. Mein Name ist Friedemann Brenneis und in dieser Folge zu Gast ist Alexander Bechtel. Als Ökonom ist er so etwas wie ein Weltenwandler, denn durch seine akademische und berufliche Laufbahn hat er einerseits ein tiefgehendes Verständnis über das bestehende Geldsystem gewonnen, über dessen Funktionsweise, Strukturen und grundlegende Mechanismen. Auf der anderen Seite interessiert er sich aber auch für neue und alternative Ansätze, wie zum Beispiel Bitcoin, und versucht zu verstehen, welche Konsequenzen sich aus der Koexistenz dieser beiden Ansätze ergeben könnten, aber auch, wo die Grenzen liegen. In seinem Podcast Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll lotet er dieses Spannungsfeld seit 2019 allgemeinverständlich aus, während er in seinem derzeitigen Job bei der Deutschen Bank selbst an Lösungen arbeitet. Mit ihm spreche ich über die Digitalisierung des Geldes, vor allem aber über CBDC, also digitales Zentralbankgeld, denn das ist aktuell der große Trend im bestehenden System, der auch für uns Endverbraucher relevante Konsequenzen mit sich bringen könnte. Doch ob die eher positiv oder negativ sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Vorab aber noch ein Dankeschön an den Sponsor dieses Podcasts, ohne den das Projekt nicht möglich wäre. Der Magic Future Money Podcast wird unterstützt durch Bitwala. Bitwala ist das deutsche Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr. Kaufe und verkaufe Kryptowährungen einfach, sicher und direkt von deinem kostenlosen Girokonto aus und erhalte bis zu 4,5% Jahresertrag auf deine Bitcoin. Für deinen ersten Trade erhältst du außerdem 20 Euro Willkommensbonus. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei dem Gespräch mit Alexander Bechtel. Hallo Alex, schön, dass du Zeit hast für dieses Gespräch heute.
Ja, hi Friedemann, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon und bin gespannt, was wir heute diskutieren zum Thema die Zukunft des Geldes.
Die Zukunft des Geldes und welche Rolle Zentralbanken darin spielen. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Kurz zu dir, du bist ja Doktorand an der Universität in St. Gallen. Du arbeitest mittlerweile für die Deutsche Bank. Du hast einen eigenen Podcast, der heißt Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll. Du hast sogar als externer Berater bei der EZB mal gearbeitet. Man könnte so ein bisschen sagen, du bist im Bereich Finanzen, Geld, bist du sowas wie so ein Universalgelehrter. Du bist irgendwie offen interessiert an verschiedenen Standpunkten und Perspektiven und berichtest darüber. Aber, und das erzählst du ja auch manchmal, du sitzt da auch zwischen den Stühlen. Sag mal so, was ist eigentlich das, was dich so an diesem Thema interessiert, dass du deine Karriere ja auch sehr stringent darauf ausgerichtet hast? Woher kommt bei dir die Begeisterung für das Thema Geld?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Es hat angefangen. Ich hatte ehrlich gesagt in der Schulzeit keinerlei Beziehung zur Wirtschaft und Geld. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und der Wirtschaftsunterricht, der war Katastrophe. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dann nach der Schule tatsächlich Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Aber in diesem Studium habe ich sehr schnell gemerkt, dass das Thema Geld irgendwie faszinierend für mich ist. Und das war deswegen so faszinierend, weil es in den Lehrbüchern so schlecht erklärt war. Und ich war überhaupt nicht zufrieden damit, wie Geld und Geldschöpfung und das Zentralbank- und Geldsystem dargestellt wurde. Also da ging es um so Dinge wie Geldschöpfungsmultiplikator und solche Sachen. Und da bin ich nicht mit klargekommen. Und da hat mich dann mein Ehrgeiz gepackt und ich wollte das unbedingt verstehen und habe dann begonnen, wirklich in der Universitätsbibliothek die Bücher zu durchforsten. Und alle haben sie das gleich erzählt und das hat alles keinen Sinn für mich ergeben. Und das hat so den Forschergeist, glaube ich, geweckt, der mich dann bis jetzt in meine Promotion begleitet hat. Und bis dahin bin ich tatsächlich diesem Thema Geld auf ganz verschiedenen Ebenen treu geblieben, bis hin in meinem Beruf jetzt tatsächlich. Ja.
Hast du denn das Gefühl, es verstanden zu haben jetzt, Geld? Es ist wirklich ein komplexes Thema. Ich merke das ja auch. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit Bitcoin und ich habe mich lange davor gedrückt, der Frage gezielt nachzugehen, was ist eigentlich Geld? Und mit diesem Projekt Magic Future Money mache ich das ja auch in gewisser Weise. Es ist so eine Art Forschungsprojekt für mich auch. Würdest du sagen, du hast es schon verstanden jetzt?
Nie im Leben, ja. Das ist, glaube ich, wie als würdest du mich fragen, hast du verstanden, was Bitcoin ist? Da würde ich genauso sagen, nein, habe ich sicherlich nicht verstanden. Und ich denke, Geld ist ja vielleicht sogar noch größer als Bitcoin, weil ja Bitcoin kann man ja fast als Unterkategorie von Geld bezeichnen. Und Das Thema ist so vielschichtig, dass man das, glaube ich, nie verstehen kann. Und ich rette mich selbst immer in diese Definition, ja, wenn Leute mich fragen, was ist Geld, in diese drei Funktionen, die Geld erfüllt. Aber das ist im Endeffekt auch nur eine Hilfsbrücke, damit man dann irgendeine Grundlage hat, auf der man dann aufbauen kann und diskutieren kann. Ich denke, ich habe das aktuelle Geldsystem relativ gut verstanden. Das heißt, wie funktionieren Zentralbanken, Banken, welche Arten von Geld gibt es im heutigen System? Das Konzept Geld, da kratze ich maximal an der Oberfläche. Ich bin vielleicht ein Millimeter tiefer als viele andere, aber das Loch, das ich graben müsste, um es wirklich zu verstehen, ist vielleicht 100 oder 1000 Meter tief.
Das kenne ich. Vor allem, ich habe neulich erst eine Radiosendung gehört über die Philosophie des Geldes. Hm. Simmel hat er ja zu veröffentlicht. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Perspektive da drauf. Aber du hast ein Stichwort genannt, weswegen ich sehr froh bin, dich hier im Podcast zu haben, und zwar Zentralbanken. Ich hatte nämlich ursprünglich, als ich angefangen habe, dieses Projekt zu planen, hatte ich natürlich auch Kontakt zur Bundesbank und habe gefragt, wie ist denn das bei euch? Zukunft des Geldes, forscht ihr dazu, was macht ihr? Und da kam total positives Feedback und so, danke für das Interesse und da können wir gerne mal Kontakt herstellen zur Forschungsabteilung, die ist so, wir haben leider das Mandat, naja, 5 Jahre gucken wir in die Zukunft, aber können wir uns gerne mal zusammensetzen? Und dann hatte ich mich gemeldet, habe gesagt, ja, der Podcast steht an, ich würde gern, können wir sprechen? Und auf einmal kam wie so eine Standardabsage. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht irgendwie zur Verfügung stehen. Tschüss. Und das hat mich so irritiert, wo ich dachte, ist das jetzt, also ist man sich da so ein bisschen, weiß ich nicht, hat man da ein bisschen Angst, so in die Öffentlichkeit zu gehen? Und deswegen, du bist jetzt kein Vertreter von irgendeiner Zentralbank, das ist ganz wichtig, aber du hast so ein bisschen den Einblick da rein und gerade auch in die Sichtweisen von Zentralbanken und stehst in Kontakt mit denen und deswegen wollen wir heute so ein bisschen über das Thema digitales Zentralbankgeld reden und die Perspektive eben, wie das bestehende Geldsystem diesen Umbruch eigentlich versucht hinzubekommen vom Analogen ins Digitale. Dass der da ist, das ist ja unbestreitbar und da gibt's interessante Trends. Und bevor wir anfangen, vielleicht nochmal der kleine Rückblick, wo wir jetzt schon stehen wissenstechnisch. Also wir hatten vor 2 Folgen haben wir uns beschäftigt mit Was ist Geld? Da haben wir verstanden oder erklärt bekommen, dass es diese 2 Formen von Geld gibt, und zwar das Zentralbankgeld und das privat geschöpfte Geld von Banken. Und das Zentralbankgeld, das gibt's eben in 2 Formen. Einmal, was wir alle im Alltag kennen, das Bargeld in Scheinen und Münzen. Und dann gibt's das noch in elektronischer Form. Das ist uns für Privatpersonen aber nicht zugänglich, sondern das sind quasi die Konten, die Banken bei der Zentralbank haben. Und der größte Teil aber unseres Geldes, den wir nutzen, 80%, das hat Manuel Klein im letzten Podcast erklärt, das ist eben auch dieses Buchgeld, was von den Privatbanken geschöpft wird, was wir so auf dem Konto haben, was wir über PayPal hin und her schicken.
Genau. Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu, Friedemann. Wenn es ums Nutzen geht, sind wir tatsächlich in Deutschland noch sehr Bargeld verliebt. Also wenn es um die Zahlungen selbst geht, dann ist 50% tatsächlich noch in Form von Bargeld. Was Manuel mit den 80% angesprochen hat, war das ausstehende Geld. Also welche Formen von Geld halten wir? Wie speichern wir Geld oder welche Formen nutzen wir als Store of Value? Und das ist tatsächlich 80% das Chiralgeld, das von den Banken kommt, und nur 20% in Form von Bargeld.
Genau, also das, was wir quasi so auf dem Sparbuch liegen haben, hatten, als es noch Zinsen gab und solche Sachen.
Genau.
Jetzt lass uns mal über diesen großen Trend CBDC, Central Bank Digital Currency, digitales Zentralbankgeld reden. Als ich das erste Mal gehört hatte, dachte ich auch so, ja, was ist das? Das klingt jetzt irgendwie nicht sonderlich innovativ. Die haben doch eh alle Computer. Was ist denn da das Große? Warum reden da jetzt auf einmal alle drüber? Kannst du vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen, was ist digitales Zentralbankgeld?
Eigentlich beschreibt es der Name perfekt. Es ist Zentralbankgeld, das digital ist. Und du hast es eigentlich schon ganz gut eingeführt, dass wir ja aktuell als Endnutzer nur Zugang zu physischem oder analogen, könnte man sagen, Zentralbankgeld haben. Das ist das Bargeld. Und digitales Zentralbankgeld wäre dann zum ersten Mal in der Geschichte unseres aktuellen Geldsystems die Möglichkeit, Zugriff auf Zentralbankgeld zu haben für als Endnutzer. Als nicht, ich sage immer Nicht-Bank, also als jemand, der keine Banklizenz besitzt. Zum ersten Mal hätten wir die Möglichkeit, Zugriff auf eine digitale Variante dieses Geldes zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man dass man das so definiert. Denn was ganz oft durcheinander gebracht wird, ist diese, ich nenne es jetzt mal ökonomische oder konzeptionelle Dimension, die ich gerade genannt habe. Es geht um Zugang zu digitalem Zentralbankgeld und die technische Dimension. Es wird nämlich ganz oft auch von Krypto, Zentralbankgeld gesprochen oder DLT oder Blockchain. Und eigentlich hat in einem ersten Schritt das Thema CBDC, zumindest Retail CBDC, also die CBDC für uns Endnutzer, hat erstmal nichts mit dem Thema Blockchain zu tun, sondern es geht einfach nur darum, dass wir Zugang zu digitalem Bargeld haben.
Das ist ja eigentlich auch nur ganz kurz das, was so zum Beispiel gefordert wird. Das war jetzt bei Attac in dem Podcast, wurde das gesagt, wir brauchen Konten, wo wir als Privatperson quasi unser Geld sichern können in Zentralbankgeld, damit das nicht bei der nächsten Krise zum Beispiel verschwindet. Wenn die Bank pleite geht, dann ist unser Guthaben auf dem Girokonto jetzt normalerweise weg, dass man sagt, wir haben irgendwie Konten bei der Zentralbank, ob die jetzt über eine Bank verwaltet werden, aber so grundsätzlich, wir können die echte Währung digital auch halten und benutzen.
Genau darum geht's. Und das finden deswegen eventuell viele komisch, weil die allermeisten Menschen keinen Unterschied machen zwischen dem Geld, das sie auf dem Konto haben, dem Giralgeld und dem Bargeld. Und erst wenn man sich diesen Unterschied bewusst macht, versteht man, glaube ich, auch, warum es Sinn ergeben kann, jetzt so ein digitales Zentralbankgeld ins Leben zu rufen, weil es eben, wie du richtig sagst, das gesetzliche Zahlungsmittel auch ist am Ende. Also das Giralgeld auf dem Bankkonto ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, das ist einfach ein Geld, das von einer privaten Institution namens Bank ausgegeben wird. Banken sind extrem streng reguliert, deswegen dürfen die das, und wenn du oder ich das machen wollen würden, dann müssten wir uns erst eine Banklizenz besorgen, also man darf nicht einfach so Geld ausgeben, aber es ist trotzdem eben noch was anderes als das eigentliche gesetzliche Zahlungsmittel, und nur Zentralbanken können risikoloses Geld ausgeben.
Und nicht pleite gehen, das ist ja auch der Punkt.
Genau.
Die Zentralbank kann nicht pleite gehen, deswegen ist das in gewisser Weise, profan gesagt, sicherer, das Geld, wenn wir das da aufbewahren könnten.
Genau, man muss immer noch dazu sagen, dass natürlich Banken durch den Einlagensicherungsfonds abgesichert sind bis 100.000. Also wer weniger als 100.000 Euro auf dem Konto hält, ist abgesichert durch den Staat. Da muss man sich keine Gedanken machen, aber tatsächlich alles, was darüber hinausgeht, das ist verloren, tendenziell verloren. Es kann auch sein, dass es nur zum Teil verloren ist, wenn die Bank dann pleite geht. Und das ist auch kein theoretisches Risiko, sondern das hatten wir vor ein paar Jahren erst in Zypern während der Euro-Krise, dass da tatsächlich dann auch Sparer ihr Erspartes verloren haben.
Aber ist das nicht, die Banken profitieren doch enorm von diesem Privileg, Geld schöpfen zu können. Ist das nicht ein rotes Tuch für die Geschäftsbanken, dass sie sagen, das wollen wir uns nicht wegnehmen lassen? Also laufen die nicht Sturm gegen die Idee von digitalem Zentralbankgeld?
Also Sturmlaufen ist übertrieben, aber die Banken sind natürlich extrem hellhörig und denken ganz genau darüber nach, was sich denn für sie ändern würde, wenn jetzt so eine digitale Zentralbankwährung eingeführt werden würde. Das hieße ja jetzt nicht, dass die Banken die Möglichkeit verlieren würden, Geld zu schöpfen, aber es stimmt natürlich, dass so eine digitale Zentralbankwährung zu einer sehr großen Konkurrenz für das aktuelle digitale Giralgeld werden könnte. Und das Problem ist, dass es alles völlig offen, wie das genau ausgestaltet sein wird. Es ist aber sowohl die Zentralbank als auch die Banken haben eigentlich Interesse daran, dass eine CBDC jetzt nicht das aktuelle System völlig über den Haufen wirft. Und die Zentralbank hat da auch ganz eigennützige Gründe zu sagen, wir wollen die Banken da jetzt nicht aus dem Markt drängen. Erstens haben die Banken ja in verschiedenster Art und Weise eine Intermediärsfunktion. Das heißt, es ist ein Dienstleister für die Industrie, für die Wirtschaft. Wenn die Banken jetzt von heute auf morgen verschwinden würden, wäre das katastrophal für unsere Wirtschaft. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Zentralbank selbst auch gar nicht möchte, dass ihre Währung oder ihr Geld zu massiv genutzt wird. Denn die Zentralbank hat eine Bilanz und diese Bilanz möchte sie eigentlich möglichst klein halten. Und das würde aber nur funktionieren, wenn dieses Geld, das sie da ausgibt, eher in beschränktem Maße genutzt wird. Deswegen hat die EZB ganz klar kommuniziert, dass sie auf keinen Fall möchte, dass man diese CBDC, diesen digitalen Euro, als eine Art Investitions- oder Sparvehikel nutzen würde.
Aber das war ja auch eine Forderung, die kommt, es gibt solche Konten und da kann man sein Geld parken, aber es gibt halt auf jeden Fall keine Zinsen darauf. So. Aber man kann sagen, ich möchte jetzt hier, ich habe 100.000 oder 150.000 und die möchte ich gern, ist meine Altersvorsorge, die möchte ich gern aufbewahren bis dahin, dann könnte ich die da parken. Das ist ja ein valides Argument, oder?
Ja, ich finde das ein sehr valides Argument. Es sieht aber nicht so aus, als wäre das möglich, zumindest im Euroraum. Ja, wenn wir jetzt über den digitalen Euro reden, da soll es relativ starke Grenzen geben. Es kann sogar sein, dass du das darfst, dass du 150.000 Euro da überweisen darfst auf dein CBDC-Konto. Allerdings wirst du vermutlich dann bei allem, was über 3.000, 4.000 Euro hinausgeht, negative Zinsen zahlen, also so eine Art Strafzins. Also es ist tatsächlich so, dass diese CBDC, das sind die aktueller Stand der Diskussionen, ja, nicht dafür ausgelegt ist, als Store of Value zu gelten bei allem, was über einen minimalen, sagen wir mal, vierstelligen Betrag geht.
Ja, aber dann, warum denn dann überhaupt? Was macht das dann für mich als Privatperson attraktiv, das zu nutzen? Warum sollte ich denn da ein Konto haben dann?
Ja, das ist die Frage aller Fragen, würde ich sagen. Und diese Frage ist noch nicht beantwortet. Und da hat jeder eine andere Meinung, glaube ich. Ich habe eine relativ deutliche Meinung dazu. Und zwar, ich bin ja gelernter Ökonom und deswegen von Grund auf eher liberal eingestellt. Und in meinen Augen sollte der Staat immer nur dann eingreifen, wenn die Privatwirtschaft versagt, wenn der Markt keine Lösung für irgendetwas findet. Und unser heutiges Zahlungssystem ist eigentlich sehr effizient. Das heißt, die privatwirtschaftlichen Zahlungskanäle, ja, sei das jetzt ganz normale Banküberweisung, SEPA in Europa, gibt es jetzt mittlerweile instant, geht innerhalb von 1-2 Sekunden Überweisungen, dann haben wir die ganzen Kreditkarten, man kann mit Handy bezahlen, mit der Smartwatch. Das funktioniert eigentlich alles ganz gut und ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendeinen Mehrwert davon hätte, wenn ich bei Amazon am Checkout jetzt auch noch mit einer CBDC zahlen könnte. Also da sehe ich keinen Anwendungsbereich für eine CBDC. Ich glaube, dass es CBDC da Mehrwert bringen könnte bei Dienstleistungen, die der Privatsektor nicht abdeckt. Und das sind ganz konkret, erstmal allgemein, ist es, glaube ich, wichtig, dass die Zentralbank ein Zahlungssystem zur Verfügung stellt, das resilient ist und das völlig unabhängig vom Privatsektor funktioniert. Weil stell dir mal vor, wir hätten, das ist übrigens die Funktion, die Bargeld heute erfüllt. Ja, das ist ein Zahlungssystem, das die Zentralbank zur Verfügung stellt und das auch noch funktioniert, wenn alle Banken morgen abbrennen würden. Ja. Und ich denke, sowas, vor allem wenn das Bargeld, sollte das Bargeld mal verschwinden, ja, ist es ganz wichtig, dass sich die Zentralbank und auch wir als Gesellschaft, dass wir uns nicht zu 100%ig abhängig machen vom Privatsektor, wenn es um sowas Wichtiges geht wie einem Zahlungsmittel. Ich fühle mich da tatsächlich wohler, wenn es da noch eine Institution gibt, die so als Backup zumindest ihr eigenes Zahlungssystem zur Verfügung stellt, das ich im Notfall nutzen kann und das eben nicht von wirtschaftlichen oder Profitinteressen getrieben ist. Also das wäre der erste Punkt. Es gibt noch zwei weitere Punkte, bei denen ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das die Zentralbank anbietet, weil das aktuell zumindest nicht vom Privatsektor angeboten wird. Das sind Offline-Zahlungen. Also ich kann aktuell nicht offline bezahlen mit meinem kontenbasierten Bankengeld. Und ich kann auch nicht anonym zahlen mit meinem kontenbasierten Bankengeld. Also Offline-Zahlungen und anonyme Zahlungen sind, glaube ich, auch ein Anwendungsfall, den die EZB bedienen könnte. Und dann haben wir meiner Meinung nach eben schon einen Mehrwert durch so eine CBDC.
Das sind gute Punkte, die du ansprichst. Und da können wir auch gleich noch näher drauf eingehen. Ich würde noch kurz als Ergänzung sagen, du hast schon recht. Im Prinzip funktioniert unser Zahlungssystem, außer es funktioniert mal nicht. Also es bringt ja nun mal diese Krisen unübersehbar hervor und ich habe mal versucht, Geld in die USA zu überweisen und das war unendlich teuer und hat fast eine Woche gedauert und ich musste so unglaublich viel Daten angeben. Ja. Ich weiß nicht, seit ich mich als Außenstehender, ich habe ja nichts mit Ökonomie studiert, als Außenstehender mit Geld beschäftige, muss ich sagen, ich finde unser bestehendes System hochgradig ineffizient verglichen mit dem technischen Stand, den wir in anderen Bereichen der Gesellschaft längst erreicht haben, wo wir sagen, wir können ja Video streamen überall auf der Welt. Ich war vor einer Weile in Thailand unterwegs und hatte LTE mitten auf dem Meer in einer Höhle und hätte da Netflix gucken können. Und dann gleichzeitig kann ich eine Überweisung nicht am Wochenende machen oder die Börse hat Schließzeiten. Und also das finde ich hochgradig irritierend. Ich habe mich da so dran gewöhnt, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber eigentlich muss ich sagen, effizient würde ich unser System nicht nennen. Wenn wir das, was wir jetzt haben, auch die Diskussion um CBDC und wie man bereits jetzt im Internet bezahlen kann, würde ich sagen, okay, im Jahr 2002, in 2005 wäre das auf der Höhe der Zeit gewesen. Aber wir sind doch 20 Jahre weiter. Also hätten wir, die eigentliche Frage ist, diese Diskussion um CBDC, hätten wir die nicht schon vor ewigen Zeiten führen müssen? Warum dauert das so lange? Warum kommt das erst jetzt?
Ja, also erstmal gebe ich dir natürlich völlig recht, dass unser aktuelles Zahlungssystem, vor allem wenn es um grenzüberschreitende Zahlungen geht, aber auch in vielen anderen Fällen, du hast es genannt am Wochenende, dass es da alles andere als effizient ist. Wo man aufpassen muss, ist, man darf jetzt nicht unser Zahlungsverkehrssystem mit dem Geldsystem vermischen. Also, weil du es kurz angesprochen hast, gerade in der Krise, also auch in den schlimmsten Krisen der letzten Jahrzehnte, hat unser Zahlungssystem immer sehr, sehr gut funktioniert. Also auch in der Finanzkrise, da kann man jetzt sagen, da ist unser Wirtschafts- und Finanzsystem zusammengebrochen, aber das reine Zahlen hat wirklich sehr gut funktioniert. Aber du sprichst genau die richtigen Punkte an. Es kann nicht sein, dass Zahlungen nicht am Wochenende getätigt werden können. Dass ich nicht 24/7 und instant bezahlen kann, wenn man sieht, wie weit wir anderweitig sind. Und das ist ja übrigens auch Teil meines Jobs, ja, dass ich versuche, das zu verändern. Jetzt ist aber die Frage, ist CBDC diese Diskussion, die diese Probleme adressiert? Oder geht es da nicht um was total anderes? Und ich habe ja am Anfang gesagt, bei CBDC geht es eigentlich in erster Linie nicht um irgendeine Technologie oder irgendwas effizienter zu machen. Das könnte ein Nebeneffekt sein. Aber da geht es in erster Linie mal eben um diesen Zugang zum Zentralbankgeld, um Zugang zum Legal Tender. Und wenn wir jetzt mal die technische Dimension damit reinbringen und sagen, schaffen wir es irgendwie effizientere Zahlungen abzuwickeln, dann sind wir eigentlich bei der CBDC genauso weit wie mit unseren aktuellen Zahlungssystemen, dass wir sagen, ja, dann müssen wir eben auf der technischen Seite da innovativ sein. Und da frage ich mich immer ehrlich gesagt, ist das die Zentralbank, ist das der Staat, der für Innovation und Agilität steht, oder ist das nicht eher der Privatsektor? Ja, auch wenn der Privatsektor dahingehend, da gebe ich dir recht, keine gute Figur gemacht hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht, dass da deutlich mehr schon gehen könnte, frage ich mich trotzdem, wollen wir dann jetzt diese Innovation dem Staat überlassen? Ich zumindest persönlich fände das keine gute Idee, wenn jetzt der Staat der Innovator wird plötzlich.
Finde ich total legitim, das Argument. Aber es ist ja trotzdem, wenn man es von weiter außen betrachtet, das Ergebnis ist ja trotzdem, dass irgendwie Stillstand ist in einer gewissen Weise oder dass man sagt, es ist nicht so, das System entwickelt sich nicht so weit. Also man hätte ja auch politisch sich diese Frage um CBDC schon viel eher stellen können, ob man, wie du ja sagst, technisch muss man das von einer anderen Warte betrachten, aber allein diesen Wunsch, sowas zu etablieren. Also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber für mich sieht es so aus, als wäre tatsächlich Bitcoin und das Funktionieren einer Blockchain so der Auslöser gewesen, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt trotzdem mal handeln, weil man eben sieht, und da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage, dass CBDC ist ja nicht gleich CBDC. Aus eurem Podcast habe ich gelernt, es gibt schon eine tatsächlich in der Karibik, die tatsächlich schon live ist. Dann wird immer wieder nach China geguckt, die ja auch ihr eigenes digitales Geld auf den Markt bringen. Und in Europa ist man so noch in einer Phase, wo es um Beratung geht, wo man sagt, ja, mindestens 5 Jahre wird das noch dauern. Was sind denn so die Unterschiede tatsächlich? Was wird alles subsumiert unter dem Begriff CBDC? Wie weit muss man das eigentlich fassen?
Das wird tatsächlich teilweise relativ breit interpretiert. Meine Definition wäre, wie gesagt, die ich am Anfang gebracht habe. Es muss eine Verbindlichkeit der Zentralbank sein, es muss Zentralbankgeld sein. Es hat erstmal nichts mit Blockchain zu tun. Und es gibt einige Projekte, da geht es nicht wirklich darum, dass wir hier Verbindlichkeiten von Zentralbank hin und her schicken, die werden teilweise auch CBDC genannt. Allerdings muss ich sagen, dass normalerweise jetzt von ökonomischer Seite her diese Diskussion relativ sauber ist, dass beispielsweise das in China ist eine CBDC, das auf den Bahamas, hast du gerade angesprochen, ist die erste CBDC, die auch schon live ist, und auch das, worüber wir uns in Europa unterhalten, ist eine CBDC. Wo ich eher Probleme sehe, ist, dass dann oft darüber gesprochen wird, dass es in irgendeiner Art und Weise DLT-basiert oder Blockchain-basiert ist. Und das sehe ich nämlich aktuell, oder Token wird auch oft genannt. Da gehen, glaube ich, die Diskussionen eher etwas durcheinander und auseinander. Und da sehe ich aktuell tatsächlich noch keine CBDC, die in irgendeiner Art und Weise wirklich DLT oder Blockchain-Technologie verwendet.
Wie ist denn der Zeithorizont? Was würdest du denken, wann könnte es tatsächlich digitales Zentralbankgeld in Europa geben? Also hältst du es für realistisch, dass es kommt? Und was wäre so ein Zeitrahmen, wo du denkst, machbar?
Also ich halte es für sehr realistisch, dass es kommt. Die EZB hat ja ihre Konsultationsphase beendet im Januar. Da konnte jeder Feedback geben. Eine der Hauptantworten war übrigens Anonymität als eines der am häufigsten gewünschten Features. Über 40% der Antworten hatten dieses Feature. Und man will sich jetzt Mitte dieses Jahres entscheiden, ob man dieses CBDC-Projekt in Europa beginnt oder nicht. Es ist allerdings schon sehr, sehr deutlich zu sehen, dass das kommen wird. Erstens hat sich Christine Lagarde mehr oder weniger schon dazu bekannt. Da hat gesagt, wir brauchen einen Euro, einen digitalen Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie direkt sie es gesagt hat, aber so durch die Blume hat sie gesagt, und der wird auch kommen. Und man sieht auch, ich glaube, heute oder gestern hat die EZB eine Stellenausschreibung gemacht, dass sie jemanden suchen für ihre Market Infrastructure, also für ein Marktinfrastrukturteam, der am Thema digitalen Euro arbeitet. Also, dass er kommt, da bin ich sehr zuversichtlich. Wie lange dauert das? gute Frage. Aus Gesprächen jetzt, ich kann natürlich, das ist für mich auch Glaskugel, weil es ist für mich und ich glaube auch für alle Involvierten, bis auf die Chinesen, die das jetzt vielleicht mal im großen Maßstab schon durchgemacht haben, ist es sehr, sehr schwer einzuschätzen, was an so einem Projekt alles dranhängt. Aber es wird immer so von 4 bis 5 Jahren gesprochen, nachdem man sich dazu entschlossen hat, so eine CBDC einzuführen. Und das hieß ja jetzt hier in dem Fall, dass wir dann 2026, zumindest wenn wir über großflächige Einführungen sprechen, zwar nicht vor 2026 so eine CBDC in Europa sehen werden.
Aber jetzt hast du es ja auch gesagt, Anonymität, Privatsphäre, das sind so die Hauptpunkte, die denjenigen, die diese Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun oder sich daran zu beteiligen in dieser Konsultationsphase, wichtig war. Jetzt wissen wir ja aus China, dass es da wirklich eine ganz andere Welt ist. Du hast dieses Social Credit System, du wirst überwacht mit Video, mit allem. Da wird diese Technologie, und das ist ja auch ein Kritikpunkt, auch das Geld wird zunehmend dazu verwendet, die Menschen unter Kontrolle zu halten. Mhm. Wie stehst du zu diesem Thema digitales Geld? Weil es ist natürlich ein wichtiger Punkt, Kontrolle, aber auch die freiheitlichen Grundrechte, Privatsphäre, Anonymität, das muss ja irgendwie in Balance gebracht werden. Es sieht aber immer so aus, also wirklich, wenn man die Nachrichten liest, hat man das Gefühl, es wird immer weiter, wird versucht anzuziehen, die Schrauben. Das Bargeld, der 500-Euro-Schein wird abgeschafft, dann werden wieder neue Grenzen eingeführt, was man transferieren darf. Jetzt sind gerade Artikel im Umlauf, dass man Kryptowerte nur bis zu einem bestimmten Betrag verschicken darf. Also das Bargeld hat ja auch seinen großen oder ist so beliebt, weil es eben diese Anonymität eingebaut hat. Die kannst du nicht einfach rausnehmen. Das ist ja die Angst bei dem Digitalen. Daten werden erhoben, alles wird überwacht. Wie siehst du das? Ist das überhaupt möglich, eine Zentralbankwährung zu schaffen, die sicher anonym ist, die sicher die Privatsphäre der Nutzer schützt?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist, glaube ich, extrem komplex, weil was wir sehen ist, es gibt die Möglichkeit, es gibt auch die Technologie dazu, die skaliert vielleicht noch nicht so, wenn wir uns sowas wie Zcash oder Monero ansehen, vor allem Zcash mit den Zero Knowledge Proofs, gibt es technisch die Möglichkeit, anonym Zahlungen zu tätigen. Die Frage ist, wie integriert, also absolute Anonymität im digitalen Raum ist, würde ich sagen, möglich, siehe Zcash. Das Problem ist ja, dass wir keine absolute Anonymität haben können, sobald wir über das Thema CBDC reden. Und was meine ich mit absolut oder vielleicht ist das bessere Wort unbegrenzte Anonymität? Es gibt natürlich, und ich muss dazu sagen, in meinen Augen ein berechtigtes Interesse des Staates, nicht unbegrenzt anonyme Zahlungen im digitalen Raum zuzulassen. Denn es gibt berechtigte Interessen zu sagen, ich muss solche Dinge wie Geldwäsche, Antiterrorfinanzierung und so weiter ein Stück weit unterbinden. Die Frage ist immer, wo ziehe ich die Linie? Und ergibt es Sinn, diese Linie jetzt immer, diesen Gürtel immer enger zu schnallen, wie du es gesagt hast? Und das sehe ich ähnlich, das sehe ich auch kritisch. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass es nicht nötig sein muss, dass Privatmenschen jetzt in 6-stelligen oder 7-stelligen Beträgen anonyme Zahlungen tätigen müssen. Da ist, glaube ich, dieses Pendel ganz klar auf der Seite. Wir sollten auch daran denken, dass man in solchen Bereichen dann auch viel Unfug anstellen kann. Das Problem ist, jetzt Anonymität im CBDC-Bereich, ich brauche irgendwo diese Grenze. Ob die jetzt bei 1.000, 10.000 oder 100.000 Euro liegt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie schaffe ich es da, eine Grenze einzubauen, unter der tatsächlich anonyme Zahlungen möglich sind? Gleichzeitig aber auch, dass ich die Möglichkeit habe, sobald eine Zahlung da drüber liegt, dass es eben nicht mehr anonym ist. Und ich bin da tatsächlich gerade mit einigen Kollegen dabei, ein Papier dazu zu schreiben. Und da schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Und es ist verdammt tricky, weil das große Problem ist, so wie die Zentralbank aktuell auf Anonymität schaut, ist, ich überspitze jetzt ein bisschen, schickt uns doch mal eure Daten und wir versprechen euch, wir schauen nicht rein und in 3 Wochen löschen wir sie dann auch. Das ist so die Einstellung der Zentralbank. Aber was wir eigentlich wollen ist, ich nenne das immer Trustless Anonymity. Das heißt, ich muss ja selbst in der Lage sein, überprüfen zu können, wer sieht denn jetzt welche Daten von mir? Welche Daten gebe ich denn nach außen? Und tatsächlich die Anonymität kann ja nur bedeuten, ich schicke erst gar keine Daten weg. Das heißt, ich gebe meine Daten erst gar nicht weiter. Ich hänge maximal an meine Zahlung einen Beweis an, der besagt, diese Zahlung ist unter der Schwelle X. Und deswegen, liebe zahlungsausführende Institution, musst du dich nicht dafür interessieren, wer ich bin. bin, sondern du führst diese Zahlung einfach aus. Und das macht die Sache so schwierig, ja, dass ich eben diese Grenze habe und dass ich das alles irgendwie in das heutige System und in die heutige Regulierung einpflanzen muss.
Das ist ja auch das Spannende, dass sowas mit Kryptographie tatsächlich möglich ist, solche Beweise zu führen. Und du hast es ja schon gesagt, es gibt diese Kryptowährungsprojekte, die sich sehr auf Anonymität spezialisiert haben, Monero, Zcash, wo das experimentiert wird. Aber ich sehe das genau wie du als großes Problem. Oder ein Kritikpunkt ja auch an den Zentralbanken ist, dass die außerhalb von demokratischer Kontrolle letztlich agieren. Das sind Gremien und Institute, die sind da und die müssen auch in gewisser Weise mit Fachleuten besetzt werden. Aber so richtig fehlt aus einer gesellschaftlichen, politischen Perspektive ja das Korrektiv, dort zu sagen, wie wird verhindert, dass eben Regeln oder solche Versprechungen, wenn gesagt wird, ja, na, wir haben natürlich nur das Beste für euch im Sinn und wir werden eure Daten nicht missbrauchen. Das sagt ja Facebook auch.
Ja.
Gebe ich denen gerne meine Daten? Nein. Mhm. Und haben sie die Daten schon missbraucht? Ja. Also wie lässt sich sowas tatsächlich implementieren?
Ja, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, Friedemann, weil wir wollen eigentlich gar nicht, dass die Zentralbanken, es ist blöd, wenn ich das so sage, eng an der Kandare der Politiker hängen, weil wenn die Zentralbanken, sagen wir mal, einfach ein Teil der Regierung wären, eine Abteilung, die unter der Regierung steht, dann ist es natürlich so, wenn der Wirtschaftsminister gerade meint, ja, ich habe jetzt keine Lust, Fiskalpolitik zu betreiben und Schulden aufzunehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln, dann gehe ich doch mal zu meinem Zentralbankchef, der mir untersteht und sage ihm, jetzt druck aber mal ein bisschen Geld. Ja, also das, der Grund,
warum... Das wissen wir aus der Geschichte, dass das nicht,
genau,
nicht gut ist.
Genau. Und es gibt tatsächlich auch Forschung dazu. Es ist ein Papier von Barrow. Es ist schon, ich glaube, aus 89 sogar, schon ein relativ altes Papier, das gezeigt hat, wie gut schaffen es denn Zentralbanken, ihr tatsächliches Inflationsziel einzuhalten und wie eng sind sie von der Politik kontrolliert. Und da wurde gezeigt, dass also die unabhängigsten Zentralbanken auch am besten darin sind, die Inflation niedrig zu halten. Also das ist leider ein zweischneidiges Schwert. Deswegen, es stimmt, es gibt keine direkte demokratische Kontrolle, außer dass natürlich die Zentralbankchefs von der Politik bestimmt werden. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch gar keine so eine schlechte Idee, weil sonst würde die Zentralbank wirklich zum Werkzeug der Regierung werden und dann hätten wir keine unabhängige Geldpolitik mehr und sicherlich noch deutlich größere Inflationsraten.
Es gibt ja Kritik an diesem ganzen System mit Zentralbanken. Und wenn man jetzt so die einen Extremkritiker, die sogenannten Crash-Propheten, die sagen ja, naja, die haben das schon lange nicht mehr unter Kontrolle, die Zentralbanken. Die löschen das jetzige Feuer, also die letzte Krise, löschen sie, indem sie das nächste Feuer eigentlich anheizen, die nächste Blase aufpumpen. Kannst du dir denn grundsätzlich ein System vorstellen, wirklich, es geht ja um die Zukunft des Geldes hier in diesem Podcast, kannst du dir ein System vorstellen, das ohne Zentralbanken funktioniert?
Das kann ich mir absolut vorstellen und wir hatten das ja in der Vergangenheit und da sind Probleme aufgekommen, die dazu geführt haben, dass wir Zentralbanken gegründet haben. Ja, das hat zu Wirtschafts- und Bankenkrisen geführt, dass dann irgendwann gesagt wurde, vielleicht ist so ein Lender of Last Resort, das war ja die Urfunktion der Zentralbanken, also jemand, der dann, wenn alles zusammenbricht, noch da ist und sagen kann, ich leihe euch noch Geld und halte das System am Laufen, dass es so eine Institution noch gibt. Das ist mal der historische Kontext. Ich glaube aber, die Frage ist ja fast eher normativ. Ja. Ist es möglich, ein Geldsystem zu haben, in dem ich keine Geldpolitik betreibe, in dem das Geld nicht von einer Institution ausgegeben wird, weil sobald das Geld von der Institution ausgegeben wird, glaube ich, enden wir immer in einem Zentralbanksystem. Ich glaube auch nicht daran, dass irgendwie 100 verschiedene Geldformen koexistieren können, die von verschiedenen Banken ausgegeben werden. Das wird immer aufgrund von Skalen- und Netzwerkeffekte auf dann das eine beste Geld hinauslaufen. Und deswegen ist, glaube ich, die Frage eher, sollte das Geld von einer Institution ausgegeben werden, die dann Geldpolitik betreiben kann, das heißt die Geldmenge auch verändern kann, steuern kann und somit wirtschaftspolitisch eingreifen kann? Oder sollten wir eher eine Geldform haben, die so etwas wie Gold oder Bitcoin ist? Das heißt ein dezentrales Geld, das dann sicherlich knapp sein muss, weil sonst wird das nicht funktionieren und auch andere Eigenschaften hat, auf deren Basis man ein Geldsystem aufbauen kann. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Und ich bewundere die Menschen, die mit voller Inbrunst von sich behaupten können, voll und ganz davon überzeugt zu sein, dass das Allerbeste ist, wenn wir ein Geldsystem haben, das auf einem knappen Geld aufbaut, dass es also nicht die Möglichkeit gibt, Geldpolitik zu betreiben. Genauso finde ich es faszinierend, dass es Menschen gibt, die sagen, um Gottes Willen, wenn wir jetzt sowas wie Bitcoin hätten oder Gold und das wäre unser Geld, dann würde alles zusammenbrechen und gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube, es hat sowohl das eine als auch das andere System hat seine Vor- und Nachteile. Und wir sprechen natürlich jetzt vor allem über die Nachteile des aktuellen Systems, dass zu viel Geld gedruckt wird, dass es eventuell zu einer Entwertung, zu Inflation führt, dass das Geld kein guter Store of Value ist gerade. Auf der anderen Seite hat diese Flexibilität, die wir durch die Zentralbank haben und dieses Werkzeug Geldpolitik hat auch sehr viele Vorteile und ist übrigens ein Grund meiner Meinung nach, warum wir bis jetzt so glimpflich durch diese Krise gekommen sind.
Ja, wir jetzt, uns geht's gut, aber es gibt ja auch andere Kritiker, die sagen, das bestehende System, das fördert halt diese Ungleichverteilung immer mehr. Mhm. Dass die Leute, die halt zuerst an das Geld kommen, davon am meisten profitieren und die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Aber davon abgesehen, also wir haben ja diese beiden Extreme eigentlich. Wir haben das System, das mit Zentralbanken funktioniert, das bestehende System, und wir haben diesen neuen Ansatz, der zum Beispiel von Bitcoin verfolgt wird, wir brauchen keine Zentralbank. Das regelt sich irgendwie anders. Und wie du schon gesagt hast, gibt es so die Hardcore-Vertreter auf beiden Seiten. Liegt der Weg in die Zukunft in der Mitte, deiner Meinung nach?
Ja, das könnte tatsächlich sein, ja. Mein Problem ist, dass es viel zu wenig gute Forschung zu dem Thema gibt, oder ich kenne sie nicht. Also wenn jemand da draußen sich damit beschäftigt hat, ich suche da auch wirklich nach Leuten, die mich aufschlauen können in die Richtung, welche Implikationen hätte es denn tatsächlich, wenn wir ein Geldsystem haben, in dem die Geldmenge komplett begrenzt ist, und können wir da solche Dinge vermeiden, wie die wir gesehen haben, als wir beispielsweise den Goldstandard hatten. Das sind wir auch nicht ohne Krisen ausgekommen. Ja. Und das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Und da fehlt mir die Forschungsgrundlage, auf deren Basis ich jetzt hier argumentieren könnte, dass ein knappes Geld deutlich besser ist als das, was wir jetzt haben. Weil die Nachfrage ist, es wird immer Aufs und Abs geben. Und die Nachfrage nach Geld kann schwanken. Und aktuell ist es eben so, dass wir, indem wir das Angebot an Geld anpassen können, auf diese schwankende Nachfrage reagieren können. Das können wir nicht mehr, wenn wir eine fixe Geldmenge haben. Und das würde meiner Meinung nach potenziell zu großen Schwankungen von Inflation und Deflation führen. Ja, das heißt, das denken ja immer viele, wenn wir jetzt ein knappes Geld haben, dann haben wir plötzlich stabile Preise oder immer so ein bisschen Deflation. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, ja, basierend auf dem, was ich bis jetzt gelesen habe dazu, sondern das wird relativ stark schwanken. Und dann ist die Frage, welche Implikationen hat das für unsere Wirtschaft? Und verzerrt das vielleicht auch die Preise am Ende? Ja? Schafft das vielleicht auch Ungerechtigkeiten? Und da fehlt mir einfach noch der Einblick und die Forschung dazu.
Aber ist das so ein generelles Problem, dass das Themengebiet vielleicht Future Economics fehlt? Also das war ja meine Beobachtung und auch der Ursprung von diesem Magic Future Money Projekt, dass sich eben viel zu wenig mit der Zukunft auseinandergesetzt wird, dass keine substanzielle Forschung dazu stattfindet, auch langfristig, dass wir alle so quasi im Jetzt leben und mal gucken, was passiert. Das ist ja bei Bitcoin auch so. Da die Kritik, die auch zu Recht geäußert wird, ist, dass bei vielen Bitcoinern gesagt wird, ja, so richtig ökonomisch gebildet sind die nicht. Die machen halt ihr Ding, die experimentieren live und irgendwie funktioniert's und gucken, was bei rumkommt. Aber es fehlt so ein bisschen die Substanz von der Forschung her. Auf der anderen Seite hast du halt diese Totalverweigerer, die sagen, Bitcoin verstehe ich nicht. Wir hatten da in dem zweiten Podcast diese involvierten Experten, wo du ja auch mal gesagt hast, du würdest dich sogar dazu zählen, als wir darüber gesprochen haben. Also die Leute, die sich in dem bestehenden System sehr gut auskennen, die aber vielleicht, weil sie sich so gut auskennen, sich nicht vorstellen können, dass alles anders funktioniert. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sitzen so alle zwischen diesen Stühlen. Wir fahren in eine Zukunft rein, die äußerst ungewiss ist und wir haben nicht so richtig einen Plan. Und ich hatte halt vor einer Zeit auch mal so einen kleinen Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, ich wage mal eine Prognose. Bitcoin in 20 Jahren hieß der. Und da war ein Punkt, ja, was wir sehen werden, wir wissen überhaupt nichts über Ökonomie und wie das funktionieren kann. Und ich habe so das Gefühl, mit diesem Punkt hat er recht gehabt, aber es fehlt so ein bisschen die Einsicht. Wäre das ein erster Schritt zu sagen, wir müssten mal ein Institut gründen oder es müsste mal eine Professur ausgeschrieben werden für Ökonomen, die sich explizit mit der Zukunft auseinandersetzen und der Unsicherheit, die bringt? Oder gibt's sowas schon?
Ich glaube, das Problem liegt sogar eine Ebene tiefer noch, weil eigentlich sollte sich die Forschung ja mit der Zukunft auseinandersetzen. Es wäre fast ein Armutszeugnis zu sagen, wir müssen jetzt ein extra Institut gründen, das sich, klar, wenn man sagt, irgendwie total abgefahrene Sachen, dann vielleicht, aber eigentlich ist es meiner Meinung nach die Aufgabe von Forschung, sich über genau solche Fragen Gedanken zu machen. Und was ich festgestellt habe jetzt in meiner Forschungslaufbahn, die jetzt auch 5 Jahre gedauert hat und ich, by the way, ich hatte eigentlich fest vor, in der Forschung zu bleiben, aber ein Grund, der mich davon abgebracht hat, war, es ist die Anreizstruktur, die wir in der aktuellen Forschung haben. Es ist nämlich so, dass jeder versucht, kleine Fragen möglichst genau zu beantworten. Irgendwelche Nischenfragen, ja, es gibt eine Literatur und da ist irgendwo, fehlt da noch ein kleiner Aspekt. Den pickt man sich raus, diesen kleinen Aspekt, schreibt ein Papier drüber und beantwortet diesen kleinen Aspekt wirklich perfekt. So, und dann wissen wir eben, dass jetzt in irgendeinem Nebennischenmarkt in Russland bei irgendeinem Papier ist am Mittag immer der Preis 5 Basispunkte höher als am Abend. So, das haben wir perfekt beantwortet. Ja, und haben vielleicht auch erklärt, warum das so ist und das ist irgendeine Ineffizienz und dann haben wir genau dargestellt, was die Friktionen sind, die dazu führen. So, alle freuen sich, das wird gut publiziert, weil du sauber gearbeitet hast, gute Methoden und hast wirklich super, super, eine sehr gute Antwort auf diese kleine Frage gestellt. Was nicht gemacht wird und was auch nicht belohnt wird in der Forschung ist, dass du schlechte Antworten auf richtig große Fragen ergibst. Es ist unmöglich, eine gute, detaillierte Antwort auf die Frage zu geben, wie müssten wir unser Geldsystem gestalten, damit wir beispielsweise nicht mehr diese Ungleichverteilung haben oder gibt es überhaupt eine Ungleichverteilung, die initiiert ist durch die aktuelle Architektur unseres Geldsystems. Darüber machen sich ganz, ganz wenig Leute Gedanken. Ist es eine gute Idee, dass wir 2% Inflationsziel haben? Sollten wir nicht lieber 0% machen? Das sind ganz, ganz viele ganz grundlegende Fragen, die von der, sagen wir mal, den allermeisten Ökonomen als gegeben hergenommen werden und man konzentriert sich lieber auf diese Nischenfragen. Und das hat mich schon während meines Studiums gestört, dass ich dachte, wir haben hier so offensichtliche Probleme in unserem Geldsystem. Also viele denken nämlich, ich verteidige unser Geldsystem, ich sehe das extrem kritisch, unser Geldsystem. Und was mich geärgert hat, ist, dass sich da nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Ökonomen Gedanken über die Lösungen für die ganz großen Probleme macht. Ja, ich habe immer so das Gefühl, wir sitzen im Auto und fahren mit 120 km/h auf eine Wand zu und hoffen irgendwie, dass wir, bevor wir gegen die Wand knallen, so die Flügel ans Auto montieren, damit wir dann drüber hinwegfliegen. Ja? Anstatt dass wir sagen, genau wie du sagst, lasst uns doch mal Ressourcen, die wir haben, dahingehend lenken, dass wir die wichtigen Fragen beantworten. Und das geht nur, wenn wir diese falschen Anreize, die gerade in der Forschung herrschen, auch in diese Richtung lenken, dass schlechte Antworten auf große Fragen belohnt werden.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt und auch dieses Bild finde ich total treffend. Also du sagst ja, da ist die Mauer. Siehst du die nächste Krise unausweichlich auf uns zukommen, wenn es nicht gelingt, diese Flügel irgendwie ranzumontieren? Also ist das dieses zyklische Phänomen in dem bestehenden System, dass man sagt, es kommt eine Krise, dann kommen wir in eine kleinere Krise, dann kommt vielleicht eine richtig große Krise, aber in gewisser Weise periodisch und die nächste Krise kommt auf jeden Fall?
Ja, ich denke, das ist inhärent in unserem System so eingebaut. Ich war auch mal während meines Studiums an der Stelle, das war so am Ende meines Bachelorstudiums, da dachte ich, und ich denke, ganz viele der Zuhörer sind auch an der Stelle, das System, das kann unmöglich funktionieren, das muss eigentlich jetzt bald gegen die Wand fahren und dann bricht alles zusammen. Und das, ich sag mal, das war vor 10 Jahren ungefähr. Und es geht trotzdem immer irgendwie weiter. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass unser System ist so aufgebaut, dass es aus sich heraus immer wieder zu Krisen führt. So ist es einfach aufgebaut und so funktioniert das System. Und ich glaube auch, dass es irgendwann zu einer großen Krise kommen wird, im Sinne von, dass das System dann so nicht mehr weiter funktioniert. Und das bezeichnen diese Crash-Propheten immer so als, ja, der große Crash, der immer ja im nächsten Jahr kommt. Seit 10 Jahren kommt im nächsten Jahr der große Crash. Und meine Frage ist dann immer, was heißt denn großer Crash? Es kann sein, dass der große Crash einfach ein Schuldenschnitt und eine Währungsreform ist. Und dass uns das vielleicht als Endnutzer, als Konsumenten fast nicht auffällt. Ja, in Griechenland vor ein paar Jahren gab es einen riesengroßen Schuldenschnitt. Das hat jetzt auch die Welt nicht zum Untergang gebracht. Ja, und die Frage ist dann generell, sind die Vorteile des aktuellen Systems eventuell groß genug, dass wir dann eben vielleicht alle 50 oder 100 Jahre mal durch so einen Schuldenschnitt und durch so eine Währungsreform durch müssen? Oder, und darüber sollten wir uns, glaube ich, Gedanken machen, können wir das heutige System nicht dahingehend verbessern, dass wir vielleicht nicht alle 50 oder 100 Jahre unausweichlich in so eine Krise reinlaufen? Weil das sollte ja, denke ich mal, unser Ziel sein, eher ein nachhaltiges Geldsystem aufzustellen. Und ich gebe all denjenigen recht, die sagen, unser aktuelles Geldsystem, wie es funktioniert, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das wirklich unendlich und nachhaltig funktionieren kann. Mein Argument ist halt immer, was sind die besseren Alternativen und sind die tatsächlich nachhaltig und sehr viel besser als das, was wir heute haben.
Das ist auch total interessanter Punkt und ich teile deine Meinung und ich lese zum Beispiel gerade sehr viele oder ich suche nach der Literatur, die in der Zukunft spielt und da stoße ich auf viele Utopien, also positive Entwicklung und dann frage ich mich immer, na, beschreibt doch mal, erklärt doch mal, wie seid ihr da hingekommen? Wie habt ihr das geschafft von dem jetzigen System, was ja irgendwie kriselt und schwer zu reformieren ist und sich schwer tut, sich aus sich selbst heraus zu reformieren? Wie ist es denn gelungen, in eine bessere Welt zu kommen, wo diese Probleme gelöst sind? Und tatsächlich machen da viele einen Bogen drum. Die trauen sich nicht, das zu beschreiben. Oder es kommt ein großer Crash auf eine gewisse Art und Weise. Das kann sein, dass das aus literarischen Gründen lässt sich das halt besser irgendwie einbauen. Aber was ich so ein bisschen oder mein Problem, was ich habe mit dem jetzigen System ist, ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert und der Professor hat uns ganz am Anfang klargemacht, dass das ein sehr schwieriges Feld ist, weil wir können die Kommunikationswissenschaft nicht beschreiben von außen. Wir können keine Experimente machen, wie man jetzt in der Chemie irgendwie Wassersäure, das Ungeheure, was lernen, sondern du brauchst immer die Kommunikation, um die Kommunikation zu beschreiben. Und eigentlich lässt sich dieses Dilemma so ein bisschen, sehe ich bei dem jetzigen System, dass sich gar nicht alle Möglichkeiten vor Augen geführt werden, das System aus sich selbst heraus zu reformieren, weil die Zentralbank zum Beispiel ja keine Zukunft sich vorstellen kann, in der eine Zentralbank nicht mehr da ist. Oder gewisse Privilegien, das, was wir jetzt sehen mit den Banken, wo du gesagt hast, die Privatbanken sind natürlich hellhörig, wenn das CBDC kommen soll, dass sie Privilegien verlieren, dass sie Geschäftsanteile verlieren. Das bremst ja dieses System total aus. Wie siehst du das? Kann sich das System aus sich selbst heraus reformieren oder braucht es diese Krisen, braucht es diesen äußeren Druck, dass man sagt, es entstehen jetzt eben alternative Geldsysteme wie Bitcoin, die ja zumindest so ein bisschen aufscheuchen oder schafft es das aus sich heraus?
Also ich denke, es ist keine Überraschung, wenn ich jetzt sage, dass ich nicht davon ausgehe, dass sich die Zentralbank, das hast du ja eigentlich auch gerade gesagt, dass sich die Zentralbank selbst abschafft oder dass sich der Bankensektor selbst abschafft.
Aber müsste man diese Option nicht auf den Tisch legen, um zu sagen, was ist denn, wenn wir das richtig gute Geldsystem des 21. Jahrhunderts bauen wollen oder das des 22. Jahrhunderts? Oder wir überlegen uns, wenn wir kein Geldsystem hätten, wir müssten eins von Grund auf bauen. Wie sehe das aus? Und wie vergleichen das mit dem, was wir jetzt haben? Man schneidet sich doch die ganzen Optionen ab, überhaupt erstmal das zu evaluieren, wo denn das Problem liegt.
Absolut, absolut. Die Frage ist, ob man diese Arbeit von den Zentralbanken erwarten kann. Ich glaube, gebe dir absolut recht, dass wir diese Fragen beantworten müssen. Und ich habe das ja vorhin gemeint, als ich sagte, das sind genau die großen Fragen, die aktuell viel zu selten adressiert werden. Da sehe ich eher die Forschung tatsächlich in der Pflicht. Mich wundert es jetzt nicht, dass die Zentralbanken sich nicht hinsetzen und sich fragen, welche Möglichkeiten gibt es denn, uns selbst abzuschaffen? So sind nun mal Interessen und Institutionen gebaut, genauso wie Banken, genauso wie Siemens sich jetzt nicht hinsetzen wird und wird sich fragen, wie kann ich mich denn selbst abschaffen? Ja, so funktioniert unsere Wirtschaft nun mal. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unabhängige Forschung haben, die auch vom Staat finanziert wird, die von Steuergeldern finanziert wird. Das ist ja im Endeffekt unser aller Forschungseinrichtung hier, die wir als Bürger finanzieren, die sich über genau solche Dinge Gedanken machen sollte. Und deswegen finde ich es auch schade, dass sich die Forschung selbst so auf das aktuelle System fokussiert und da immer tiefer reingräbt und immer unwichtigere Fragen beantwortet, anstatt mal genau die Fragen anzugehen, die du gerade unter anderem in den Raum geworfen hast.
Aber ist das nicht das Problem auch, dass die Privatwirtschaft, die ja sehr von dem System profitiert oder sagt, ja, never touch a running system, dass die eben dann auch diese Leute anzieht? Also wie kann man denn so Anreize schaffen für die Forschung, dass sie sich wirklich offener und kritischer damit auseinandersetzt? Weil du hattest das vorhin gesagt, dass dich das genervt hat im Studium, dass Geld irgendwie gar nicht richtig erklärt wurde. Manuel hatte in der letzten Folge gesagt, dass er irgendwie das Gefühl hatte, es werden gar nicht alle Theorien richtig beleuchtet. Man wird so verschult irgendwie auf das bestehende System ausgebildet. Wie könnte man diese Anreize setzen? Also ist es Geld, dass man sagt, man bräuchte einen großen Fonds, um diese Forschung zu machen? Oder lässt sich das deiner Meinung nach überhaupt umsetzen?
Also das ist was, womit sich die Wirtschaftswissenschaften auch, die beschäftigen sich dahingehend sehr stark mit sich selbst auch. Es gibt ja Bestrebungen, Ökonomik pluraler zu machen. Also es gibt sehr viel Vereine und Initiativen, die sich oft auch plurale Ökonomik nennen, um, da geht es jetzt gar nicht mal unbedingt nur um Geld, aber generell die Wirtschaftswissenschaften diverser zu machen und eben nicht nur die neoliberale Schule an Universitäten zu lernen, sondern sich auch mal andere Denkschulen anzusehen, inklusive, sagen wir mal, inklusive den Extremen wie kommunistische Theorien oder auch Austrian School of Economics. Sowas wird oft sehr, sehr vernachlässigt an den Universitäten, weil, wie du schon angedeutet hast, natürlich die klassischen Ökonomen, die im heutigen System brillieren, die werden dann natürlich Professoren. Und dann kann man nicht erwarten, dass wenn jemand, der ein neoliberales Gedankengut hat, dann plötzlich, wenn er Professor ist, was anderes unterrichtet. Und da müssen wir, glaube ich, ganz aktiv auch steuernd eingreifen. Das muss auch ein Stück weit von innen heraus passieren. Und da ist in den letzten Jahren übrigens viel passiert, dass wir die Forschung sehr, sehr viel pluraler und diverser machen. Ich sehe das aber ganz klar, das ist das einzige Vehikel, das ich sehe, solche Fragen zu beantworten, ist die Forschung. Ja, aber Manuel ist jetzt in der Privatwirtschaft, ich bin in der Privatwirtschaft. Wir treiben zwar diese Themen auch jetzt, ich bei der Deutschen Bank und Manuel genauso bei sich in der Beratung. Wir treiben diese Themen ja und tragen das sicherlich auch ein Stück weit dazu bei. Wir können uns jetzt aber nicht hinsetzen und können sagen, ich lasse mich von der Deutschen Bank bezahlen und mache Forschung zu Bitcoin oder denk mir drüber nach, wie man Banken loswerden kann. Ja, das wird natürlich nicht funktionieren.
Aber ich höre da, und das stimmt mich positiv, ich höre da so einen leichten Optimismus raus, dass so ein Wandel auch spürbar ist. Und es hat ja jemand mal gesagt mir im Interview, dass die größte Errungenschaft von Bitcoin ist, dass die Leute anfangen, sich kritisch mit Geld auseinanderzusetzen. Und gerade in den jüngeren Zielgruppen, und das sind ja die, die jetzt in die Forschung gehen oder in die Ausbildung gehen, vielleicht wächst ja auch die Nachfrage daraus, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr nur das lernen, wir stellen schon von Anfang an bessere Fragen, wie denn so ein System wie Bitcoin im bestehenden System, welche Rolle das in die Zukunft nehmen kann. Also ich würde deine Antwort jetzt vielleicht auch so verstehen, dass du da schon positiv gestimmt bist, dass vielleicht auch ein langfristiger Prozess ist und dass die folgenden Generationen natürlich neugieriger und vielleicht auch mit besseren Fragen in diese Ausbildung reingehen und das dann ja vielleicht auch selber umdefinieren mit der Zeit.
Ja, ich glaube, langfristiger Prozess ist genau das richtige Stichwort und ich trete eben genau dafür ein, zu sagen, wir können nicht von heute auf morgen, von 0 auf 100 ein komplett neues Geld- und Finanzsystem einführen. Ich bin ein großer Fan von Bitcoin, das weiß, glaube ich, jeder. Ich bin ein großer Fan von dezentralen Geldsystemen. Ich finde die Idee extrem spannend und interessant. Ich bin aber auch ein großer Gegner davon zu sagen, ab morgen oder auch in 2 oder 5 Jahren läuft alles nur noch über Bitcoin oder eine andere Lösung. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, diese neuen Geldformen in das heutige System zu integrieren. Das ist mal der erste Schritt, weil anders wird es nicht funktionieren. Und genau das versuche ich ja bei der Deutschen Bank. Genau das versuchen viele andere auch, die in die Privatwirtschaft gewechselt sind und diese Themen treiben, zu sagen, gibt es nicht Synergieeffekte, ohne dass wir jetzt immer die krassen Positionen einnehmen können. Ich muss irgendwie 100% gegen das aktuelle Geldsystem sein, um Bitcoin-Fan oder Bitcoin unterstützen zu können. Das versuche ich so ein bisschen aus den Köpfen vieler zu bekommen, weil ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich durch meine Twitter-Timeline oder auch mich sonst mit Bitcoin-Anhängern unterhalte, dann ist es total en vogue, immer zu 100% gegen das aktuelle System zu sein. Und ich glaube, dass Wenn du wirklich ein Interesse daran hast, dass Bitcoin irgendwann mal eine Rolle spielt, dann mach dir mal Gedanken drüber, wie wir jetzt aktuell diese beiden Systeme zusammenbringen können. Und dann kann es gut sein, dass in 20, 30, 40 Jahren vielleicht auch die Institutionen merken, hey, okay, das funktioniert viel besser. Ich habe jetzt auch meine Rolle gefunden in diesem System. Lass uns doch intensiver Bitcoin oder irgendwas anderes nutzen. Das ist für mich, du hast doch vorhin mal den Weg angesprochen, den viele dann so ein bisschen außen vor lassen. Das ist für mich der, ich will nicht sagen einzig gangbare Weg, aber der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, wie es irgendwie zu einer größeren Bedeutung für Bitcoin und diese alternativen Geldsysteme kommen kann.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich habe nicht nur Kommunikationswissenschaft, ich habe auch Politikwissenschaft studiert. Und da ist auch der Kompromiss immer ein ganz wichtiges Ziel oder das ist einfach das Ergebnis, was am Ende bei rumkommt. Klar, du hast immer die Extrempositionen auf beiden Seiten und die brauchst du in gewisser Weise ja auch, um die Mitte zu finden, wo es dann hingeht. Aber in der Regel, also nur in den allerschlimmsten Fällen, wird dann eine extreme Position tatsächlich Realität, sondern es findet sich immer irgendwo in der Mitte. Und das ist eigentlich auch ein schöner Schlussgedanke für diese Folge. Und weil du es gerade gesagt hast, wer nach diesen ausgewogenen Meinungen und Darstellungen sucht, dem kann ich tatsächlich deinen Podcast empfehlen, weil du hast ja Bitcoin, Fiat, du versuchst das beides so ein bisschen unter einen Hut zu bringen und die Position darzustellen und erklärst das, wie ich finde, auch gut. Also wer jetzt sagt, ich will weder die eine Extremsituation noch die andere Extremsituation, sondern ein bisschen Bild davon, wie es denn aussehen kann in der Mitte und wie der aktuelle Stand dazu ist und in welche Richtung sich das entwickelt, dem empfehle ich, deinen Podcast zu hören, den ich auch sehr gern höre. Alex, wir haben viel geredet.
Ja, vielen Dank.
Aber ich habe einiges gelernt und ich habe ein paar sehr gute Gedanken, nehme ich mit aus diesem Gespräch, auch Positionen und Sichtweisen. Ich hatte noch mehr Fragen jetzt auf dem Zettel, aber ich glaube, das ist ganz rund jetzt. Lass uns an dieser Stelle das Gespräch zum digitalen Zentralbankgeld beenden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir da diese Einblicke oder uns allen diese Einblicke gewährt hast.
Ja, Friedemann, danke, dass ich da sein durfte. War ein spannendes Gespräch und ich freue mich vor allem dann auf die finalen Einsendungen. Also ich habe es schon angekündigt, die Gewinner werde ich mir definitiv durchlesen und vielleicht dann alle, die sich jetzt Gedanken machen, ein Thema einzusenden, lasst euch nicht so von dem Gespräch hier inspirieren, sondern eher von den wirklich verrückten Gesprächen, weil je verrückter die Einsendungen, desto mehr freue ich mich darauf. Dann bin ich gespannt an was ihr so denkt, wenn ihr an Geld denkt und wie unser Geldsystem in der Zukunft vielleicht mal funktionieren oder aussehen könnte.
Das ist richtig. Da darf man ruhig extrem sein. Bei der Kreativität darf man extrem sein. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, eine Geschichte einzureichen. Du darfst auch gerne ein Pseudonym wählen oder sowas. Aber wir wissen, wenn eine Zentralbank drin auftaucht, könntest du das gewesen sein. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir bleiben in Kontakt und hören uns vielleicht bald mal wieder.
Auf jeden Fall. Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Das war die fünfte Folge des Magic Future Money Podcast. Zu Gast der Ökonom Alexander Bechtel, der sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten von digitalen Geldsystemen beschäftigt. Mehr über diesen Podcast, das Magic Future Money Projekt und den dazugehörigen Schreib- und Ideenwettbewerb gibt es auf magicfuturemoney.de. Ebenso wie den Link zum besonderen Angebot des Sponsors dieses Podcasts, Bitwala, dem deutschen Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr, an den an dieser Stelle auch nochmal ein Dank geht. Die nächste Folge des Magic Future Money Podcast gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.